Wenn Gebete aufsteigen, steigt Segen herab. Diesen oder so einen ähnlichen Satz oder ein Zitat las ich und war darüber sehr erstaunt, dass nicht viele Worte dafür nötig sind, um die Wichtigkeit und die Prägnanz einer Aussage im kurzen Sinne zusammenzuhalten. Ja, selbst in größten Kämpfen unseres Lebens ist nur das Gebet das Allentscheidende. Wir haben in der Einleitung oder in den Einleitungspredigt, in der Kurzpredigt auch diesen gleichen Gedanken gehört. Deshalb beuge ich meine Knie, sagt Paulus. Deshalb bete ich und dann legt er das aus, was dann folgt. Klar, wo stehen wir, wie stehen wir und was bedeutet das Gebet für unser Leben? Durch die Predigt heute möchte ich uns anregen über das Thema Gebet, aber auch das Gebet füreinander und auch die Hilfe füreinander nochmal besonders in unserem Leben zu betrachten und zu schauen, wie können wir da aus dem lernen, was Gott uns mitgeben möchte. Ich möchte einen Text aus 2. Mose, Kapitel 17 dazu lesen. 2. Buch Mose, Kapitel 17, ab Vers 8 bis Vers 15 lese ich. Und wenn es geht, lasst uns bitte dazu aufstehen. Ich lese diesen Text und wir können gedanklich mitgehen mit diesem Text und schauen, was Gott uns dann später durch diesen Text sagen wird. 2. Buch Mose, Kapitel 17, ab Vers 8. Da kam Amalek, kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und ziehe aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Mose wurden schwach und schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn, und er setzte sich darauf. Aaron und Hur stützten seine Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Da sprach der Herr zu Mose: Schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Kriegsbanner. Vater im Himmel, verherrliche du dich durch dein Wort, sprich du zu uns, öffne unsere Herzen und möge das, was wir heute lernen, unser Leben verändern. Darum bitten wir dich, Herr, in Jesu Namen. Amen. Wir dürfen uns setzen. Die meisten unter uns sind Bibelleser und werden es relativ schnell in euren Erinnerungen wach werden lassen. Was war das für eine Geschichte? Was war das für eine Situation damals um Mose herum? Ja, Volk Israel war ein großes Volk. Gar nicht so lange zurück hat Gott sie aus Ägypten rausgeführt. Das ist der Kontext des 2. Buches Mose. Sie gingen durch das Rote Meer. Sie haben Gott gelobt. Das Loblied Mose und Israels, Kapitel 15. Dann ging es später ein bisschen weiter. Auf einmal merken die, oh, uns fehlt das Essen. Sie fingen an zu suchen, sie fingen an zu murren, und dann hat Gott ihnen das Manna gegeben, Manhu, also was ist das? Oder sie bekamen das und konnten essen, das war nicht ausreichend genug, versteht man auch, das war immer irgendwie gleich und immer das Gleiche und immer das Gleiche, nicht morgen Kelloggs, mittags Kelloggs, abends Kelloggs und dann eine Woche immer noch Cornflakes und nach 2 Monaten immer noch Cornflakes, okay, wir wollen das jetzt nicht ausdehnen. Manche Kinder können das sogar aushalten. Aber sie aßen und aßen und aßen und immer das Gleiche. Und irgendwann merken die, oh, uns fehlt das Wasser. Sie gingen hin, wir lesen das in 2. Buch Mose, Kapitel 16. Sie fingen an zu murren und sagten: Mose, wir verdursten, wir haben nichts mehr zu trinken. Irgendwie innerlich fing an, ein Kampf aufzusteigen. Und Mose, der kam in einen Kampf, in einen inneren Kampf, in einen Gebetskampf. Und er sagte: Herr, es fehlt nicht mehr viel, da wird dieses Volk mich steinigen. Können wir nachlesen. Und Gott beruhigte ihn, seinen Diener, und sagte: alles gut, alles gut. Nimm dir eine Menge Älteste mit, nimm deinen Stab Gottes mit und geh dort und dorthin und dann schlage auf den Fels. Diesmal musste er schlagen, ein anderes Mal durfte er nicht. Und ja, das hat er getan und es kam Wasser in Fülle und das Volk bekam genug zu trinken. Oh, und wieder ein innerer Kampf, der sich jetzt gelöst hatte, aber dem nicht genug. Und dann kommt 2. Mose 17. Auf einmal stehen sie vor einer neuen Herausforderung, Ägypten hinter sich, nicht der Mangel an Essen hinter sich, der Mangel an Wasser ist auch geschafft. Und auf einmal steht ein leibhaftiger Feind vor ihnen und er guckt ihnen in die Augen und die Säbel, die rasseln und das Volk bekommt Angst. Natürlich, hätte ich vielleicht auch, jeder von uns, das nimmt alle Familien mit. Da waren Kinder, da waren junge Tiere, da war alles da. Die sind ja als ganzes Volk ausgewandert. Ich stelle mir vor, dass dort die Eltern den Kindern gesagt haben: husch in die Zelte zurück. Was? Bei 40, 50 Grad Hitze in der Wüste zurück in das Zelt? Ja, das nahm jeden mit, der dort unterwegs war. Die Angst kann man förmlich in dem Text spüren. Da stand Amalek gegen Israel. Da hat sich ein Feind aufgestellt, eine reale Bedrohung. Und dieser Text beschreibt es uns, was das auslöst in Menschen. In der Weise, Mose bleibt ruhig. Er weiß ganz genau, was zu tun ist. Aber das erste und den ersten Punkt aus diesem Text wollen wir herausfiltern. Ich habe ihn so beschrieben: Kampf gehört zum Glaubensleben dazu. Ich kenne nicht deine Kämpfe. Ich weiß nicht, auf welchem Episode deines Lebens du dich gerade befindest, aber eins sagt unser Text hier, dass der Kampf, der wird nicht aufhören in unserem Leben. Der hat auch im Volk Israel gar nicht aufgehört. Er fing an, wir werden nicht so ganz weit zurückgehen mit dem Pharao. Der innere Kampf, der geht immer weiter und wie es hier im Vers 8 steht, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Es war kein Spaß. Es war ein realer Kampf. Es ging um Leben und Tod. Es ging darum, vielleicht den Vater in der Familie zu verlieren. Es geht darum, vielleicht in die Knechtschaft zu gehen als Sklaven. Sie kamen doch gerade aus der Sklaverei. Sie kommen doch gerade aus diesem Dilemma des Lebens, dass sie nicht mehr weiter wussten. Und jetzt auf einmal wieder in der gleichen Situation. Wer oder was kommt dir mit einem Kampf in deinem Leben entgegen? Du hast vielleicht einiges im Leben wunderbar gemeistert. Eine schwere Situation, du bist dahin durchgegangen. Eine Enttäuschung, du hast sie durch Gebet geschafft und du gehst weiter. Vielleicht merkst du, dass Dinge nicht ganz so laufen, wie du sie dir vorgestellt hast, aber du bist hindurchgegangen und vielleicht ist diese Woche gerade in deinem Gefühl, in deinem Verständnis, in deinem Herzen die größte Kampfwoche deines Lebens. Ich weiß das nicht. Aber wenn dem so ist, befindest du dich in einer ähnlichen Situation wie das Volk Israel. Sind es deine Gedanken, die dich bekämpfen? Sind es vielleicht die Gedanken, mit denen du überhaupt nicht klarkommst und du denkst, ich bin ein Nichtsnutz, ich schaffe das nicht, ich schaffe nicht, von meiner Abhängigkeit loszuwerden, ich schaffe es nicht, die Sünde in meinem Leben zu lassen, der Kampf ist mir einfach zu groß, vielleicht ist es deine Umwelt oder deine Ängste, die sich gegen dich aufstellen, wie ein Feind, wie ein realer Feind und dich so dagegen schieben und sagen, nein, 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 du kannst hier nicht weitergehen. Ich stelle mich jetzt in den Weg. Dein Umfeld, vielleicht eine Sünde in deinem Leben, die immer wieder und immer wieder und immer wieder kommt. Und du kämpfst dagegen an, Woche für Woche, Monat für Monat, und du merkst, es geht einfach nicht weiter. Es kann auch der Feind Gottes sein, der dich versucht oder die einen Kampf ansagt. Ja, alles das ist real und es ist möglich. Fakt ist, es gibt Kämpfe, aus denen wir nicht fliehen können. Die gibt es. Die gibt es in deinem und in meinem Leben. Und dann stehen wir auf einmal da und ich kann nicht einfach sagen, ich drehe mich um und laufe weg. Nein, ich stehe vor dem Feind, wie auch immer dieser Feind aussieht. Und in unserem Text steht das Volk Israel, das gerade erst aus der Sklaverei in Ägypten ja befreit wurde, sagte ich bereits, vor einem neuen Feind. Als solches kannten die so eine Bedrohung ja noch gar nicht. Es war neu. Viele Kämpfe in unserem Leben sind neu. Und sie waren noch nie vorher da. Und sie kommen neu in deinem Leben und auf einmal überraschen sie uns. Und dann denken wir, wow, wie werden wir damit fertig? Das Volk Israel kam aus dieser Sklaverei, aus der Unterdrückung, aus der Einschränkung. Und egal, was sie sich gewünscht haben, aber auf gar keinen Fall wieder zurück in die Sklaverei. Und jetzt steht der Amalek vor ihnen, will sie bekämpfen. Und was hat er mit ihnen vorgehabt? Ja, definitiv nicht einfach nur zu sagen, hey, das war ein guter Kampf, ne? Wie so ein Boxer im Ring. Und sagt, jo, ich habe gewonnen, kann es weitergehen. Nein, nein. Der Amalek hätte sie niemals weiterziehen lassen. Er hätte die Männer umgebracht und die Frauen und Kinder als Sklave mitgenommen. Ein, für unser Verständnis, ein schreckliches Szenario. Und ja, dein Kampf in deinem Leben mag genauso aussehen wie dieser, von dem wir hier gelesen haben, oder die Geschichte. So real, so schlimm war es auch. Und davon, vor einem großen Feind, war Ägypten befreit. Und nichts sehnlicher hat das Volk sich gewünscht, als in der Freiheit zu leben. Wünschst du dir das? Ich ja. Ich wünsche mir und ich lebe in der Freiheit Christi. Das ist ja das, was Christus uns schenkt. Er befreit dich und mich von der Sklaverei der Sünde. Er ist derjenige, der uns die Kraft gibt. Er hat uns herausgeholt. Ja, ihr Lieben, die Freude, die das Volk Israel hatte nach dem Durchzug durch das Rote Meer, die jubelten ja, sie dauerte nur kurz an. Und oft ist es in unserem Leben genauso. Wir erleben einen Sieg, und im nächsten Augenblick stehen wir vor dem nächsten Feind. Wir erleben einen Sieg, es geht gut und auf einmal Abbruch und alles ist zu Ende. Das zeigt, dass auch nach Befreiung aus unseren bedrängten Situationen durch Gott, Gott befreit uns. Aber das, was wir hier gelesen haben, zeigt uns, dass Herausforderungen und Kämpfe zu deinem und zu meinem Leben hinzugehören. Lasst uns doch diese Tatsache akzeptieren, als solches stehen lassen und nicht daran verzweifeln, wenn der nächste Feind vor uns steht und vielleicht sogar so unklug zu sein, aus dieser Situation herwegzurennen und sagen, ich stelle mich nicht diesem Kampf. Kampf gehört zu unserem Glaubensleben dazu. Epheser Kapitel 6, Vers 12 heißt es, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaft, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das ist unser Feind der Kinder Gottes, der Feind, der uns bedrängt, der Feind, der uns Zweifel hineinsät, dir und mir in unserem Leben, ist nicht Fleisch und Blut. Es sind nicht die Menschen, die um dich herum leben, die deine Feinde sind. Es sind nicht die Mitjugendliche in deiner Jugend. Es sind nicht die Kids in den Kinderstunden oder in den Schulen. Es sind nicht die Mitglieder in der Gemeinde, was deine Feinde sind. Es ist nicht das Andersdenken eines anderen Menschen, was dein Feind ist. Nein, das sind Mächte und Gewalten. Das ist der Feind Gottes, der gegen uns kämpft, der durch Menschen vielleicht dir Dinge hineingeben möchte und der vielleicht durch eine Person, die es womöglich überhaupt nicht weiß, dir einen Kampf vielleicht zumutet Und der Feind Gottes, er wird es immer wieder versuchen. Er wird nicht locker lassen. Paulus macht es uns hier im Neuen Testament klar, dass unser Kampf nicht nur gegen äußere Feinde gerichtet, sondern gegen geistliche Mächte. Und manchmal lassen sich Menschen auch dazu reizen, ein Werkzeug Satans zu werden, weil sie die Herrschaft Christi aufgeben, weil sie nicht auf Jesus hören, weil sie die Macht, von der wir in der Einleitung gehört haben, nicht durch Christus sich schenken lassen. Und dann lassen sie sich von dem Feind gebrauchen. Piesacken den anderen Menschen, sogar in christlichen Gemeinden kann das manchmal vorkommen. Aber wenn wir wissen, woher das kommt, werden wir womöglich mutiger und besser in diesen Kampf hineingehen. Der Kampf des Glaubens bleibt ein zentraler Bestandteil des Christenlebens. Das wird bleiben. Wir vermitteln keine Illusionen, auch nicht hier in der Bibelgemeinde. Das wäre falsch, wenn wir sagen würden, der Kampf wird aufhören. Das wäre falsch, das wäre eine Lüge. Der wird bleiben. Entscheidend ist, wie gehen wir dort hinein? Also wenn wir etwas anderes hören, ist das nicht die Wahrheit. Kommen wir zum nächsten Punkt. Gott ist in erster Linie der Kämpfende, nicht wir. Gott ist derjenige, der kämpft. Lass uns mal wieder in unseren Text hineinschauen, Vers 11, 2. Mose 17, da heißt es, und solange Mose seine Hände erhoben hielt, behielt Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hände sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Also, wir können uns das jetzt nicht so vorstellen, dass die erhobenen Hände Mose, ja, so können wir uns das vorstellen, dass die erhobenen Hände Mose Stromschläge verteilt haben, so dass die Amalekiter oder die Kämpfer einfach durch die Stromschläge niederfielen. Nein, so war es nicht. Die erhobenen Hände Moses symbolisierten eine Abhängigkeit von wem? Von Gott. Die erhobenen Hände Moses und den Stab, den er dabei hatte, symbolisierten, dass hier jemand anders kämpfte. Der Sieg kommt nicht durch die eigene Kraft Israels oder ihre Anstrengungen, sondern durch das Eingreifen Gottes. Mose hebte den Stab Gottes, ein Symbol für Gottes Macht und Autorität. Wir sehen ihn in Vers 9, die zweite Hälfte. Morgen will ich auf die Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Mose machte klar, wenn ich unterwegs bin, wenn ich mich irgendwo hinstelle, bin nicht ich es, sondern es ist der Stab Gottes in meiner Hand. Wer oder was kämpft wirklich in deinem Leben? Sind wir es? Legen wir die Bibel dann zur Seite? Ist es deine und meine Rhetorik, die gegen einen Feind kämpft? Ich hoffe nicht. Ist es unsere Raffinesse, die dagegen kämpft? Ich hoffe nicht. Was erheben wir, wenn wir kämpfen? Was ist das, was du erhebst? Was sagen wir, wenn es uns schlecht geht? Wen rufen wir als erstes an, wenn es stürmt in unserem Leben? Wonach fragst du, wenn du in einem Kampf bist? Das sind Fragen, die ich mir stelle und die ich mir auch beantworte. Und ich sage mir, Herr, wenn ich versucht werde, andere Dinge in den Vordergrund zu stellen, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, vielleicht meine Beziehung spielen lassen, dann ist nicht der Stab Gottes in erster Linie vorne. Wenn ich hingehe und sage, ich versuche durch Überredungskünste, Paulus sagt, ich tue es nicht, und wir sind auch nicht diejenigen, die das tun. Wir überreden niemanden von dieser Kanzel, an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Das tun wir nicht. Wir sagen nur, was hier steht. Wir halten den Stab Gottes vor uns. Das ist das, was Gott uns auch sagt. Der König David sagt es so aus, im Psalm 40, Vers 18 lesen wir, bin ich auch elend und arm, für mich sorgt der Herr. Du bist meine Hilfe und mein Retter, mein Gott, säume nicht. Du, Herr, bist derjenige, der kämpft. Du bist derjenige, der für mich an den Feind tritt. Nicht ich. Nicht das, was ich kann. Ganz, ganz, ganz wichtig in Römer Kapitel 8, Vers 37. Auch das ganze Neue Testament zieht sich dahin durch. Und das heißt aber, in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Durch Christus überwinden wir. Das ist derjenige und der ist es, der kämpft. Auch im Neuen Testament sehen wir, dass unser Sieg letztlich nur durch Christus selbst geschieht. Christus ist derjenige, der den Kampf führt und bereits gewonnen hat. Er hat diesen Kampf gewonnen am Kreuz auf Golgatha. Eine Woche zurück haben wir das gefeiert. Da ist der Kampf besiegt. Und deswegen gehen wir in der Macht Christi. Christus ist es, der uns bei der Hand nimmt und durch unseren Kampf leitet. Jesus Christus ist alles und ohne unseren Herrn ist alles nichts. Und ja, ich nenne oft diesen Satz und ich hoffe, wir merken uns diesen Satz. Jesus ist alles und ohne Jesus ist alles nichts. Und so kämpfen wir auch nicht selber, sondern Christus. Wir treffen keine weise Entscheidungen ohne Christus. Das kann ich dir garantieren. So ist es. Wir gehen einen falschen Weg ohne Christus. Das kann ich dir garantieren. Wir setzen auf falsche Freunde ohne Christus. Das kann ich dir garantieren. Auch für die jungen Leute, für die Kinder unter uns. Wir werden immer die falschen Freunde aussuchen, wenn wir ohne Christus unser Leben leben. Wir wählen einen tödlichen Weg ohne Christus. Ja, so wird es sein. Wir können nicht kämpfen. Christus ja. Wir können es nicht. Christus schon. Corrie ten Boom sagte mal einen so guten Satz. Sie sagte viele gute Sätze, unter anderem. Wo Menschen beten, arbeitet Gott. Mose wusste, wenn er auf den Berg geht und betet, betet, betet und betet, dann wird Gott wirken, wirken und wirken. Und das wusste Mose. Und ich hoffe, wir als Kinder Gottes, die meisten unter uns sind es, wissen genau diese Wahrheit des Lebens. Corrie ten Boom sagte einen anderen Satz und sprach, nicht fragen, was kann ich, sondern was kann er nicht. Nicht fragen, was kann ich, sondern was kann Gott nicht. Und ihr Lieben, wenn ich diese Frage in meinem Leben stelle und sage, was kann Gott nicht, dann werde ich mir relativ schnell die Antwort geben und sagen, sowas gibt es ja gar nicht. Also kennt er und weiß meinen Kampf und weiß, wie es mir geht und er weiß, was ich jetzt benötige und er weiß, wie ich jetzt weitergehe. Das weiß er alles. Und deswegen kommen wir zum dritten Punkt. Die Unterstützung im Gebet ist das Entscheidende in unserem Gebetskampf. Und ich betone die Unterstützung im Gebet. Das einander unterstützen. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das einbaue, aber ich wage es mal. Ich hoffe natürlich, dass unsere starken Jugendlichen mir jetzt helfen. Wen suchen wir raus? Dean, wärst du so freundlich? Würdest du mir ein bisschen helfen? Das ist eine gute Frage. Wobei denn? Also, ich würde sagen, du wirst jetzt gleich Mose spielen. Ist das okay für dich? Ja? Komm mal nach vorne. Du musst nichts sagen. Dean wird uns jetzt Mose symbolisieren. Er wird sich gleich hier vorne hinstellen und auf mein Zeichen wird er die Hände so hochheben. Hier vorne. Wir brauchen natürlich noch weitere. Ich würde an der Stelle vielleicht den Dennis Chaban, wärst du so freundlich, würdest du dann den Aaron spielen? Komm mal bitte hier nach vorne, der macht es. Und ich brauche noch einen Jugendlichen, ich weiß nicht, wen kann ich da, manche bücken sich schon. Adrian, du hast dich nicht schnell genug nach unten unter die Technik gebückt, kannst du nach vorne kommen? Ich gehe jetzt hier, vielleicht ist das für die Kamera etwas leichter. So, stellen wir uns mal vor, der Mose, der steht jetzt hier und fängt an zu beten. Adrian, du musst auf die andere Seite. Und wir machen das so. Dean wird jetzt gleich die Hände heben und ich werde weiter predigen. Ich hoffe, das ist okay. Du hörst trotzdem zu. Sehr gut. So, und wir werden auf unser Zeichen, wirst du so lange die Hände hochhalten. Du bist trainiert, du bist stark, das sehe ich, ne? Deswegen habe ich dich ausgesucht. So, Und dann, wenn deine Hände müde werden, sollen die beiden es merken. Und wenn das ab einem gewissen Winkel runtergeht, müsst ihr beide eingreifen. Abgemacht? Rolle verstanden? Sehr gut. Ich gehe auf die Kanzel und auf drei hebst du die Hände. Nichts geschieht von ungefähr. Wo ist meine Stoppuhr? Eins, zwei, aufgepasst, und drei, genau. Wisst ihr, wenn Menschen beten, bedeutet es, sie legen Kraft an. Wenn Menschen beten, bedeutet es, dass es etwas mit unserem Körper macht. Und ich merke, wie wir alle jetzt auf einmal lächeln, nicht? Und ich merke es, wie wir alle jetzt bei der Predigt dabei sind. Und alle gucken auf den und jetzt werden wir gucken, wie lange schafft er das? 20 Sekunden, eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten. Und nein, ich schließe keine Wette jetzt ab. Aber wir werden merken, was macht das mit einer Person, wenn wir denken, dass einen ganzen Tag so die Hand hochzuhalten leicht ist, dann haben wir uns absolut geirrt. Es ist nicht leicht. In manchen Gemeinden stehen wir und beten für Pastoren oder für Dirigenten. Wir beten und heben die Hände und wir merken, ein Gebet geht gut. Das zweite Gebet, das fängt an, müde zu werden. Wisst ihr, die Anatomie des Menschen ist ja auch so. Nicht jeder hat die gute Durchblutung der Gefäße, die hier in den Arm gehen. Und manchmal ist es so, dass sogar Gefäße abgeklemmt werden, wenn wir die Hand heben. Fakt ist, dass an der Stelle, wo Mose gesagt hat, ich werde mich dort für mein Volk hinstellen und beten, er gesagt hat, ich werde leiden für euch. Ich werde mich in den Riss stellen für dich und für dich und für dich und für dich. Das Gleiche hat Jesus getan. Wenn wir also anfangen zu beten, dann ist es hier, dass die Unterstützung im Gebet ist das Entscheidende in unserem Gebet. Jetzt beten wir für andere Menschen. Ja, natürlich ist das eine Frage, die wir uns stellen. Wie lange können wir die Hände heben? Wie lange habe ich die Kraft dafür? Wie lange betest du für eine Person in der Gemeinde? Wie lange? Ein Monat? Ein Jahr? Wie lange betest du für deinen Nachbar? Wie lange betest du für einen Menschen, der vielleicht gedanklich in Kämpfen versunken ist? Wie lange betest du für deine Angehörigen, die vielleicht in Sucht verfallen sind? Wie lange beten wir? Ich muss ganz ehrlich sagen, in einem ganz besonderen Fall fällt es mir schwer, weiter zu beten. Und wieso? Sind unsere Hände müde? Ja, das ist natürlich. Und wir werden merken, Dean wird nicht eine halbe Stunde, und so lange werde ich nicht predigen, aushalten. Und wir werden merken, dass seine Hände müde werden. 2. Mose Kapitel 7, 12 heißt es, als aber die Hände Mose schwer wurden, nahm sie einen Stein. Wer? Aaron und Hur. Die beiden dort, die sind aktiv, die gucken auf den Mose, die gucken dahin, kann er das oder nicht? Fallen seine Hände runter oder nicht? Und sie werden aktiv, sie nahmen einen Stein, legten ihn hin, Mose musste sich hinsetzen, auch seine Beine wurden müde. Aber was hat er getan? Er betete für das Volk. Wenn ich für die Menschen um mich herum bete und ich merke das noch nicht mal, dann bete ich gar nicht für sie. Überhaupt nicht. Wenn wir nicht für die Mitmenschen auch in der Gemeinde einstehen, die vielleicht in große Schwierigkeiten verfallen sind, dann beten wir gar nicht für sie. Dann erinnern wir uns mal an das Problem. Aber nein, ich tue es nicht wirklich. Dean, ich merke, deine Hände gehen leicht runter. Ja, alles gut, das ist okay. Also fühl dich ganz frei, wenn du merkst, dass diese ca. 45 Grad, nein, das sind mehr eigentlich, wenn sie nicht mehr halten sind, dann sag mal den beiden Jungs, dann sollen sie die Hand halten. Geht das noch? Wird schwer? Wird schwer. Jungs, packt mal hier die Hand. So, genau, haltet die. Dean, lass die Hände ganz los. Ganz, ganz, ganz. So, ja, ja. Lass los. So, so ist gut, so ist gut, so ist gut. Jetzt gucken wir mal, wie lange die das aushalten. Nicht nach unten drücken, okay? Nein, 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 nein. Was wir also hier merken ist, Menschen, die rechts und links neben dem stehen, der kämpft, der betet, sind Menschen, die aufeinander Acht geben und aufpassen. Wie viel Kraft hat der liebe Bruder oder die liebe Schwester noch, um zu beten für seinen Angehörigen, für sein Kind, was noch nicht gläubig ist, für seine Eltern, die vielleicht in Sünde gefallen sind. Wie lange schafft er das noch, so zu stehen und zu beten und zu beten? Und wisst ihr, was wir merken manchmal? Dass die Gebete in der Gemeinde zurückgefahren werden. Auf einmal kommen die Menschen nicht mehr nach vorne und bitten auch nicht mehr für ihre Angehörigen. Warum? Sind sie müde geworden? Das ist natürlich, dass die Hände fallen. Wir alle müssen darauf achten, wie geht es demjenigen? Das hat hier unser Text klar zum Ausdruck gebracht. Es gab mal in einer Schule, in einer Bibelschule einige Jahre zurück, eine Situation. Da kam ein Bibelschüler, es ist viele Jahre zurück, deswegen kann ich das hier erzählen, in meiner Bibelschulzeit, da kam ein Bibelschüler, es war ein ehemaligen Treffen, ich glaube ein Jahr oder zwei Jahre nach unserem Abschluss, und er sitzt dort und weint. Und er weint. Und wir kommen auf ihn zu und sagen, was ist mit dir los? Und er sagt, ich kann nicht mehr beten. Ich kann nicht mehr, ich kann auch nicht mehr glauben. Ich kann nicht mehr. Das Einzige, was er gesagt hat mit Seufzen, könnt ihr bitte für mich beten. Ich kann nicht mehr. Kennst du solche Menschen, die dir sagen, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, bitte bete du für mich. Halte bitte meine Hände. Corrie ten Boom sagte eines Tages, der Teufel lacht oft, wenn wir arbeiten, aber er erbebt, wenn wir beten. Er lacht, wenn wir Strukturen aufbauen in der Gemeinde und glauben. Und glauben, dass durch Strukturen alles laufen wird. Er lacht. Aber wenn wir beten, wenn wir so die Hände von dem anderen halten, dann erbebt er. Und ja, ich sehe es, die Hände werden müde. Und wisst ihr was? Wir könnten jetzt weitermachen. Wir könnten Dean auf einem Stuhl setzen. Und die beiden könnten die Hände auf ihre Schulter legen. Dann ist es nicht so schwer. Egal was, aber es muss weitergehen. An dieser Stelle breche ich mal ab. Ihr dürft die Hände runternehmen. Wie geht es euch dabei? Erleichternd. Erleichternd. Die Hände dürfen wieder runter. Wisst ihr, was jetzt passiert? Deine Hand wird wieder normal durchblutet. Und in jeder Sekunde, wo Dennis und wo einfach die Jungs deine Hände gehalten hat, wie habt ihr euch gefühlt? Ich meine, okay, das ist ein Rollenspiel, ich verstehe, alles gut. War das schwer? Na, Zeit schon. Genau, die Hände fangen zu zittern, die Durchblutung ist nicht mehr und ich musste die andere Hand nehmen. Richtig. Werdet ihr euch was einfallen lassen, wenn es euren Freunden schlecht geht? Amen. Und genau die Botschaft geht an uns alle. Gut, ihr dürft euch wieder setzen. Danke, Jungs, das war so spontan. Ihr habt super mitgemacht. Danke. Das Größte, was wir füreinander tun können, ist, dass wir füreinander beten, sagte Corrie ten Boom. Und nicht sie hat es erfunden, sondern die Schrift sagt es uns. In Galater 6, Vers 2 heißt es, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Die Lasten des anderen zu tragen, bedeutet, den anderen zu sehen. Aaron und Hur, sie sahen die schweren Hände Moses. Auch im Neuen Testament wird die Wichtigkeit betont, einander zu helfen, zu unterstützen. Die Kinder Gottes werden nicht dazu aufgefordert, alles alleine zu tun oder alleine zu kämpfen. Wir stehen und kämpfen zusammen. Wir helfen einander und sehen nicht nur zu. Wir sind als wir das, was Gott sich gedacht hat. Wir als Gemeinde, als geistliche Familie, wir sind als wir das, was Gott wollte. Und nicht als du Individuum. Es geht nicht um deine persönlichen Empfindungen. Es geht gar nicht darum, wie du dich persönlich fühlst. Unsere Augen müssen auf den anderen gerichtet sein. Und dann kommen wir zu dem, was Gott sich vorstellt. Wir können nicht allein unterwegs sein, nein, dann benötigen wir einen Freund, einen Seelsorger, wir benötigen Brüder, Beter, wir gebrauchen Schwestern und Brüder, die uns helfen, und wir benötigen Helfer, der bei uns ist, einen Menschen, dem wir nicht egal sind. Ein nächster Punkt heißt, Gebet ist der Schlüssel zum Sieg. Gebet ist der Schlüssel. Mose erhobene Hände symbolisieren Gebet und Abhängigkeit von Gott. Nicht die wunderbare Skulptur, nicht, die er dort gemacht hat. Ist uns klar, das Gebet, der Sieg wurde durch beständige Verbindung zu Gott errungen. Das müssen wir uns merken. Die beständige Verbindung zu Gott ist der Punkt, an dem wir siegen werden. Nicht ein anderer, nicht durch die Kraft, nicht durch perfekte Aufstellung der Kampfreihen. Nein, alles das war wichtig. Aber das war nicht der Sieg. Der Sieg wurde durch das Beten, durch diese betende Haltung errungen. 1. Thessaloniker 5, 17, da heißt es, betet ohne Unterlass. Ganz praktisch in unserem Leben, wir stehen auf, wir beten. Wir gehen unterwegs, wir beten. Wir sehen einen Menschen draußen, wir beten. Wir kommen nach Hause, wir beten. Das ist natürlich, das ist normal. Das Gebet ist im Neuen Testament ein zentraler Bestandteil des Lebens eines Gläubigen. Wir können nicht leben, ohne zu beten. Und wenn wir nicht beten, dann leben wir nicht als Christen. Habe ich was Falsches gesagt? In manchen Ländern sagt man Amen, wenn man sowas sagt. Schon gut, schon gut, schon gut. Wir sind hier in Deutschland unterwegs, eine vorbildhafte Mennoniten-Brüdergemeinde, passt alles. Ohne Gebet schaffst du nicht einen einzigen Schritt. Auf keinen Fall. Schaffst du nicht. Und wenn du dir was anderes vormachst, dann sind das Illusionen. Das Gebet im Neuen Testament ist zentraler Bestandteil. Es ist die Quelle der Kraft und der Dreh- und Angelpunkt für jeden Sieg. Das Gebet und das Gebet füreinander. Viele Menschen haben vieles über Gebet ausgesprochen. Billy Graham zum Beispiel, er sagte, es mögen harte Zeiten kommen, aber durch das Gebet findet das Herz Frieden. Durch das Gebet wirst du Frieden erlangen, nicht anders. C.S. Lewis sagte mal in einem seiner Texte, Gott flüstert in unseren Freunden, aber er schreit, Entschuldigung, Gott flüstert in unserer Freude. Wenn wir Freude haben, dann flüstert er, das will er damit aussagen. Und dann, aber er schreit in unserem Schmerz durch die Kraft des Gebetes. Wenn wir anfangen zu beten, bewegen wir den Arm Gottes. Und ich könnte viele dieser Zitate anwenden, muss es gar nicht. Ich glaube, wir haben die Essenz dieser Aussage verstanden. Was für Erfahrungen hast du mit dem Gebet gemacht? Ich hoffe, dass du welche gemacht hast. Ich hoffe, du kennst diese Situation, wo du gebetet hast und Gott hat dir geantwortet. Hast du diese Erfahrungen, dass Gott dir zuhört? Hast du diese? Auch wenn er nicht alles gleich gibt, was wir in diesem Augenblick als richtig ansehen. Aber wichtig ist, du musst wissen, Gott hört dir zu. Kennst du die Kraft, die hinter dem Gebet steht? Kennst du diese Kraft? Das sind Fragen, die uns anregen. Und warum probierst du es nicht einmal aus, wenn du es vielleicht nicht kennst? Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, ich bin schon einige Jahre so irgendwie Mitläufer. Ich bin nicht wirklich in einer Gemeinde Mitglied, warum auch, ne? Verbindlichkeit ist ja etwas, was mich vielleicht sogar einschränkt. Ich muss mich ja irgendwo verbindlich dann einsetzen. Und vielleicht erlebst du auch in dieser Situation irgendwo, wie Gott dich trägt. Aber hast du mal darüber nachgedacht, was das bedeutet? Unverbindlich mit einem verbindlichen Gott unterwegs zu sein? Als ich in einer Gemeinde jetzt in Amerika war, hat der Pastor am Ende einen Satz gesagt. Das war wir haben ca. 14.000 bis 15.000 Gottesdienstbesucher, um die 7.000 bis 8.000 Mitglieder. Schaute in diese Reihen und er sagte so einen ähnlichen Satz: Wenn du nur kommst und gehst und keine Verbindlichkeit lebst, dann überprüf, ob du immer noch in der Verbindung zu Gott stehst. Harte Worte, gerade in Amerika, wo die Menschen den einen einzigen Pastor hören, und er lebt davon. Aber er hatte die Courage, die Wahrheit zu sagen. Das rechne ich sehr, sehr, sehr hoch an. Wir haben nichts anderes zu sagen als die Wahrheit. Ihr Lieben, Spurgeon sagte mal einen Satz: Wer den Schlüssel des Gebetes hat, kann den Himmel öffnen. Wenn du den Schlüssel des Gebetes hast, öffnest du den Himmel. Und wir wollen das als Gemeinde auch. Die Wichtigkeit des Gebetes, wir kennen das aus der Apostelgeschichte, nicht wahr? Die Apostel beteten einige Tage, lass es 10 sein, nach der Himmelfahrt bis zu Pfingsten. Sie beteten, es steht in Apostelgeschichte 1, sie kamen immer zusammen. Und vielleicht waren es mehr als 10 Tage. Wir beschränken das mal. Wenn sie auch nur 10 Tage beteten, predigten sie vielleicht 10 Minuten und 3000 Menschen kamen zum Glauben, weil sie so lange beteten. Und es steht, Apostelgeschichte 2, können wir es nachlesen, sie blieben beständig in den Gebeten. So, leider muss man sagen, in so vielen Faktoren, manchmal auch in unseren Reihen, wir beten vielleicht 10 Minuten, predigen vielleicht 10 Tage und wenn es hochkommt, kommt einer oder drei Menschen zum Glauben. Schon ein Unterschied, oder? Schon ein Unterschied. Und ich frage mich, wenn wir das wissen, wieso tun wir es nicht anders? Die Antwort ist der Kampf. Der Amalek. Da steht jemand vor uns und will nicht, dass wir beten. Er will nicht, dass wir auf die Knie gehen. Er will nicht, dass wir auf den Hügel kommen. Er will nicht, dass wir die Hand hochheben. Aber wenn wir das wissen, sollen wir kämpfen. In Matthäus 21, Vers 13 sagte Jesus, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr Lieben, das ist im Passiv geschrieben. Das bedeutet also, mein Haus ist ein Bethaus. Und wenn es nicht ein Bethaus ist, dann ist es auch nicht mein Haus. Wenn die Menschen nicht beten, wer sind sie dann? Sind sie dann Christen? Und ja, es ist eine harte Speise heute Morgen, gar keine Frage. Aber ich esse sie als allererstes. Ich esse sie und schlucke sie und weine. Und wir als Pastoren sind zuallererst dazu berufen. Und gebe Gott uns Gnade, selbst in der Bauzeit uns die Zeit zu nehmen und zu beten, zu beten, zu beten. Aber wir alle stehen in dieser Verantwortung. Unsere Gemeinde wächst nicht durch unsere Predigten, die wir hier von vorne sprechen. Wenn sie wächst, dann durch unsere Zeugnisse und unser Gebet im Alltag. Wenn Gott sagt, mein Haus ist ein Bethaus, dann meint er es so. Letzten kurzen Gedanken, dann höre ich auf oder schließe. Christus ist unser Feldzeichen. Wir lesen hier im Vers 15, dass Mose baute ein Altar, nennte und sagte, Gott ist mein Banner. Und ich bin so froh, dass genau das hier steht. Der Herr ist mein Feldzeichen. Mose und das Volk erkannten, dass Gott selbst der Grund für diesen Erfolg war. Der Herr ist mein Feldzeichen. Was bedeutet das? Yahweh Nissi. Wir können das erste Bild mal einblenden. Also, die bauten einen Altar und nannten, Yahweh ist mein Feldzeichen. Das ist derjenige, unter dessen Kommando ich stehe. Im nächsten Bild sehen wir ein Feldzeichen. Für die Römer war das ganz natürlich. Sie nahmen ein Feldzeichen, gingen und jeder Soldat wusste, unter diesem Feldzeichen habe ich gute Kommandos. Ich werde womöglich beschützt. Ich gehe, weil mein Feldherr es mir gesagt hat. Und vielleicht, und es war auch so, dass dieses Feldzeichen wurde beschützt. Es wurde mit eigenem Leben beschützt. Können wir, und das ist heute ganz schwer, das nachzuvollziehen, aber vielleicht können wir eher sagen, wenn du das erlebt hast, dass Gott dein Retter, dein Sieger, dein Feldzeichen geworden ist in deinem Leben, vielleicht können wir sogar ein Bild in unserem Wohnzimmer aufhängen. Ich gebe uns mal eine Idee mit dem nächsten Bild. Vielleicht können wir hier auch wirklich aufhängen und sagen, Yahweh Nissi, der Herr ist mein Feldzeichen. Wir hängen das zu Hause auf und jeder Mensch, der zu uns kommt, wird sagen, was ist das bitte? Da werden sagen, ja, Gott, unter dieser Flagge gehe ich. Gott ist derjenige, der mich leitet. Gott ist derjenige, den ich anbete. Gott ist derjenige, der mir hilft. Wir als Kinder Gottes haben eine ewige Zusage von unserem Herrn bekommen, der unser Feldzeichen ist. Johannes 12, Vers 32. Damit schließe ich. Und ich, sagt Jesus, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Jesus ist derjenige, der kämpft. Jesus ist unser Banner. Unter dessen Hand wir unterwegs sind. Durch sein Kreuz und seine Erhöhung haben wir den endgültigen Sieg und das ewige Leben. Unser Gebetskampf sollte nicht aufhören. Niemals. Unser Gebet füreinander sollte niemals aufhören. Niemals. Und unser Herr, mit dem wir unterwegs sind, heißt Jesus Christus. Amen. Amen. Ich möchte gerne noch einmal beten mit uns. Lasst uns bitte aufstehen. Unser Vater im Himmel, dir gebührt die Ehre, Anbetung, Lob und Dank. Danke, Herr, dass du uns durch diesen Text so vieles mehr erklärt und gezeigt hast, Herr, heute Morgen. Wir wollen füreinander kämpfen im Gebet. Wir wollen wissen, dass du derjenige bist, Herr, der der Sieger ist. Wir wollen mit dir als unser Banner, als unser Herr, als unser Heiland unterwegs sein, einander helfen und füreinander eintreten im Gebet. Das ist Mühe, das ist Kampf, aber wir wollen es, weil du es getan hast, Herr. Hilf uns, das umzusetzen in unserem Leben, Herr. In Jesu Namen. Amen.